Golsen. 15. März 1991, später Nachmittag. Der letzte Patient hat soeben Heik Möperts Arztpraxis verlassen. Ihre Arzthelferin ist auch schon im Feierabend.
Dann habe ich noch so 2, 3 Utensilien von meinem Schreibtisch mitgenommen. Bestimmt mein Stethoskop. Ich glaube noch ein paar Bilder so von meiner Schreibtischunterlage.
Heik geht aus ihrem Sprechzimmer. Sie schaut sich um. Ein allerletztes Mal.
Und habe wirklich von heute auf morgen einfach die Tür zugeschlossen. Habe meinen Kollegen Bescheid gesagt, mich gibt's ab morgen nicht mehr. Und die Patienten, die haben mich Jahre später auf der Straße noch beschimpft. Sie sind einfach gegangen. Und das tat mir wirklich leid. Aber in dem Moment musste ich mal an mich selber denken. Und wenn ich das jetzt nicht beende, dann gibt es eine Katastrophe.
Von heute auf morgen ändert sich alles. Die Gesetze, die Regeln, das Leben. Was früher richtig war, ist heute falsch und umgekehrt. Ich bin Ruth-Maria Thomas, Autorin aus Cottbus. Die DDR habe ich nicht mehr erlebt, aber meine Mutter und meine Großmütter schon. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, wie wenig ich über die Lebenswelten der Frauen dieser Generation weiß. Zeit, das nachzuholen. In diesem Podcast erzähle ich euch von ostdeutschen Frauen, die nach dem Ende der DDR, im Umbruch der Wiedervereinigung, ihr Leben in die Hand genommen haben. Sie mussten schwere Entscheidungen treffen, für sich und für andere. Sie mussten sich in einer neuen Welt zurechtfinden. Sie haben viel verloren, aber auch gewonnen. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade jetzt eine Menge von ihnen lernen können. Das ist Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Diesmal lernt ihr Heik kennen. Sie ist Ärztin und setzt nach dem Mauerfall alles daran, um in ihrem Traumjob im neuen System zu überleben. Doch dafür zahlt sie einen hohen Preis und verliert etwas, was ihr niemand zurückgeben kann. Folge 2. Heik. Kämpfen oder aufgeben? Alle Folgen von Der Bruch hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns gern 5 Sterne und lasst einen Kommentar da.
Machen wir gleich nochmal was rein.
Wie fühlt ihr euch denn?
Also insgesamt geht's mir gut. Ich bin jetzt nur ein kleines bisschen aufgeregt, weil das natürlich so ist, dass so in die Vergangenheit schauen schon auch was mit mir macht.
Ich bin in Märkisch-Buchholz, der kleinsten Stadt Brandenburgs. 849 Einwohner. Neben mir auf einem blauen Sofa sitzt Teig. 65, kinnlange Haare, Sommerkleid. Ihr gegenüber sitzt Heiks Tochter Birte, 40, lockige Haare bis zur Schulter, runde Brille.
Mir geht's gut, Emotionen kamen auch schon hoch.
Heik und Birte wollen heute über etwas reden, das lange zurückliegt. 30, 35 Jahre. Eine Verletzung aus Birtes Kindheit, die Mutter und Tochter noch nicht vollständig aufgearbeitet haben. Und die für beide nach wie vor schmerzvoll ist.
Also ich kann mich erinnern, ich kam nach Hause und habe versucht, den Kindern irgendwas vorzulesen und bin dann im Bett der Kinder quasi eingeschlafen.
Ich habe auch Momente eher von meinem Vater dann, wo er da war, wenn ich krank war und sie war halt nicht da, weil sie einfach arbeiten musste oder sie nachts rausgerufen wurde und ich gewartet habe, bis sie wiederkam oder so. Also eher solche Erinnerungen.
Seit wann weißt du das, dass sie so lange auf dich gewartet hat? Weißt du das schon?
Jetzt gerade.
Wenn Heik an die frühen 90er denkt, dann denkt sie an Stress, an Überforderung, psychisch und körperlich. Wenn ihre Tochter Birte sich an diese Zeit in ihrer Kindheit erinnert, dann ist da eine Leerstelle.
Sie brauchte dann auch die Zeit, um sich wieder zu erholen, um dann am Montag wieder in die Arbeit starten zu können, was mir als Kind oft unglaublich unfair vorkam, weil ich dachte, diese ganze Energie geht in diese Arbeit, in andere Menschen, denen es nicht gut geht, was ja grundsätzlich auch richtig ist, aber wo bleib ich?
Als Kind ist die Sache für Birte klar. Heiks Arbeit ist schuld. Wäre ihre Mutter keine Ärztin, hätte sie definitiv mehr Zeit für sie und ihren großen Bruder Benjamin. Was sie damals nicht sieht, nicht sehen kann, ist der Kampf, den ihre Mutter in der Nachwendezeit ausfechtet. Ein Kampf, den sich Heik nicht ausgesucht hat.
Sicherlich kann man sich hinterher den Vorwurf machen und sagen, ja, es gab eine Möglichkeit, du hättest einfach deine Stunden reduzieren sollen oder andere Entscheidungen treffen sollen im Sinne der Kinder. Aber gerade auch in dieser Umbruchphase war das wirklich sehr schwierig. Und ich war auch ein Mensch, die Pflichterfüllung immer gesehen hat.
Januar 1986. Heike läuft die Stufen zu ihrer neuen Arbeitsstelle hoch. Sie öffnet die dunkle, schwere Holztür und bekommt erstmal große Augen. Hier wird sie jetzt also arbeiten, im Landambulatorium Golzen, einem alten Schloss. Heike ist 27 Jahre alt. Die letzten 12 Monate hat sie im Babyjahr verbracht, mit ihrem zweiten Kind, mit Birte. Jetzt beginnt ihre Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Sie wird zum ersten Mal eigene Patienten haben und ein eigenes Behandlungszimmer.
Und die Sprechstunde, das weiß ich noch, das war für mich immer mit sehr viel Aufregung, weil ich da immer so die Verantwortung spürte, ja, und der ich mich gar nicht so wirklich gewachsen fühlte.
Was Heike allerdings beruhigt, sie ist nicht allein. Wenn sie mal nicht weiter weiß, kann sie ihre Kollegen fragen. Das Landambulatorium Golzen ist eine Art Poliklinik. Verschiedene Fachrichtungen und Ärzte, alle unter einem Dach und damit typisch für die DDR. In der DDR ist das Gesundheitssystem zentralisiert. Als Ärztin ist Heike Angestellte des Staates. Sie bekommt ein festes Gehalt, unabhängig davon, wie viele Patienten sie behandelt.
Sogar in meinem damaligen Sozialhygiene-Lehrbuch stand das drin. Damit waren die Ärzte von den monetären Zwängen befreit.
Der Arbeitsalltag im Landambulatorium ist herausfordernder, als Heike gedacht hätte. Viele Patienten sehen in ihr nicht nur die Ärztin, sondern auch eine Art Therapeutin.
Patienten mit Depressionen zum Beispiel, da hatte ich schon auch sehr zu kämpfen mit, weil ich die Ausbildung einfach noch nicht so hatte und mich aber mit dem Thema befassen musste, wo ich also manchmal auch nicht so wusste, sind das jetzt Suizidgedanken oder nicht oder so Befürchtungen, die dann in mir hochkamen.
Und dann die vielen Hausbesuche. Wie lange sie dauern, ist schwer vorhersehbar.
Also meine Arbeitszeit war fast immer irgendwie überschritten.
Das Landambulatorium Golzen liegt in einer ländlichen Gegend. Heike und ihre Kollegen sind zu wenige für die Menge an Patienten, die sie zu versorgen haben. Ihr Einzugsgebiet erstreckt sich über viele Dutzende Kilometer. In der DDR herrscht Ärztemangel. Ende der 80er Jahre wird die Lage noch mal gravierender, vor allem auf dem Land. Im Bezirk Frankfurt-Oder wandern innerhalb von 3 Jahren 88 Ärzte nach Ostberlin ab. Beim Bezirk Halle liegen zu dieser Zeit mehr als 300 Anträge von Ärzten auf Übersiedlung in den Westen vor. In einem internen Bericht nennt das Ministerium für Stadtsicherheit verschiedene Gründe. Die schlechte Ausstattung, fehlende Medizintechnik, Medikamentenengpässe, permanente physische und psychische Überforderung durch Unterbesetzung, niedriges Gehalt.
Wir haben versucht, natürlich die beste Medizin zu machen, aber es waren eben Krankheitsbilder wie schwere und schwerste Asthmaanfälle, auch Herzinfarkte wie Schlaganfälle. Ich kann mich also an etliche Patienten erinnern, wo ich hingerufen wurde und die mir unter der Hand weggestorben sind, weil eben auch die Notarztanfahrten von Luckau oder Lübben einfach zu weit waren. Also der Notarzt brauchte eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis der bei uns ankam. Und das empfand ich immer als sehr belastend, dass ich da letztendlich nicht so viel helfen konnte.
Wenn Heike abends nach Hause zu ihrem Mann und ihren beiden Kindern kommt, ist sie oft komplett erschöpft. Die Familie lebt in der Nähe von Golzen in einem Haus mitten im Wald. Heikes Mann Martin ist Förster.
Der hat auch viel die Kinderversorgung übernommen. Also er lernte selbst Zöpfe flechten. Meine Tochter hatte Haare bis zum Popo. Also das hat er alles gemacht. Und nachts, wenn ich im Dienst war und die Kinder hatten Fieber, dann hatte er sich drum gekümmert. Wir waren ein gutes Team.
Und trotzdem, so richtig glücklich ist Heike mit der Situation nicht.
Naja, es kollidierte letztendlich mit dem, was ich mir so vorgestellt habe, wie man Kinder kriegt und Kinder aufzieht. Und in meinem perfektionistischen Denken, Mutter sein zu können, passte das natürlich nicht so wirklich. Aber ich habe es dann verdrängt.
Das erste Jahr im Landambulatorium vergeht. Dann das zweite und das dritte.
Ich habe funktioniert. Ich habe also versucht, auf allen Ebenen perfekt zu sein. Die perfekte Mutter, die gute Ärztin, weiß ich nicht, gute Ehefrau, ist, klingt doof. Und dann eben auch mal gute Freundin, aber schon das fiel hinten runter. Also so mehr oder weniger Privatleben. Also ja, wir sind auch mal feiern gegangen, aber weniger. Also eher Pflichterfüllung. Das ist auch so ein bisschen mein persönliches Drama, glaube ich.
Für Heik steht Pflichterfüllung an oberster Stelle. Der Grund dafür liegt in ihrer Kindheit.
In meiner frühesten Kindertagen dachte ich nie, dass ich eine Ärztin werde. Ich wurde immer eine Balletttänzerin und ich war immer irgendwie auf der Bühne, weil meine Mutter ja auf der Bühne war.
Heik verbringt ihre Kindheit zwischen Kostüm, Requisiten und Instrumenten. Ihre Mutter ist Opernsängerin am Metropoltheater in Ost-Berlin. An der Friedrichstraße, wo heute der Admiralspalast ist. Heiks Mutter zieht sie und ihren kleinen Bruder alleine auf.
Mein Bruder, der hat schon aus dem Kinderwagen die richtigen Töne gesungen und hat dann nachher auch absolut gehört. Und ich war so die, also ich passte nicht so da rein, weil ich kann mich entsinnen, dass mein Bruder mir mal vorgehalten hat, ich würde in einem Lied in drei verschiedenen Tonarten singen. Von dem Moment an wurde ich stumm in dieser Familie, was Singen und überhaupt anbetraf. Also die Talente hatte ich nicht.
Als Heik 11 Jahre alt ist, zieht sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Brandenburg an der Havel. Zu ihrem Stiefvater. Heik tauscht Ballett gegen Bücher.
Ich hatte mit das schulbeste Abitur. Die Lehrer haben mich immer an vorderste Stelle gestellt, wenn es irgendwie was gab zu empfangen. Also ich war so eher so ein Vorzeigeschülerchen. Dadurch, dass ich so ein bisschen durch Leistung mehr Anerkennung schon in frühester Kindheit sozusagen holen musste, bin ich so ein Leistungsmensch geworden. Ich glaube, auch durch die Schulsozialisation war Leistungserfüllung und die Erwartungserfüllung, das, was man von mir erwartet, das war wie eine DNA in mir.
Herbst 1989. Seit über 3 Jahren ist Heik im Landambulatorium Golzen. Sie ist kurz davor, ihre Facharztausbildung abzuschließen.
Ich wollte erstmalig mein Leben etwas beruhigen. Im Sinne von, ich wollte weniger arbeiten. Ich wollte mehr für meine Kinder da sein und wollte in quasi wie in so einen 6-Stunden-Job.
Sobald es sich ergibt, will Heik mit ihrem Chef darüber sprechen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.
150.000 waren es, die gestern in Leipzig auf die Straße gingen, um für freie Wahlen, Presse- und Reisefreiheit zu demonstrieren. Sie fordern die Legalisierung der oppositionellen Gruppen.
Seit Wochen gehen in Leipzig tausende Menschen auf die Straße. Ab Oktober dann auch in vielen anderen Städten der DDR. Sie demonstrieren für Freiheit und Demokratie. Mit jeder Woche werden es mehr und mehr. Heik und ihr Mann wissen nicht recht, was sie davon halten sollen.
Es war eher Angst, muss ich schon sagen. Auch Angst, so, jetzt passiert hier was. Also nicht so eine Aufbruchstimmung, oh, alles fröhlich und jetzt verändert sich viel, sondern eher so eine bedrohliche Stimmung. Die werden uns jetzt schon zeigen, wo hier der Hase langläuft.
Sie. Das ist die SED-Regierung. Wird sie wieder Panzer schicken? Am 17. Juni 1953 gab es in der DDR schon einmal eine riesige Protestbewegung mit mehr als 500.000 Demonstrierenden. Der Aufstand wurde vom SED-Regime und der sowjetischen Besatzungsmacht gewaltsam niedergeschlagen. Mehr als 50 Menschen wurden getötet, Tausende verhaftet. Mitten in dieses aufgeheizte Klima fallen am 7. Oktober 1989 die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR. Wird die Lage an diesem Tag eskalieren?
Und als das dann so kurz davor war, sagte Martin, ich gehe jetzt in den Wald und du weißt nicht, wo ich bin.
Heiks Mann rechnet damit, eingezogen zu werden, den SED-Staat gegen die Demonstranten verteidigen zu müssen. Notfalls mit der Waffe.
Und das wollte er natürlich nicht, ja. Und das versetzte mich in noch mehr Panik. Der ist dann auf irgendeinen Hochsitz gezogen und war weg. Und du weißt nicht, wo ich bin.
Auf einmal ist Heike allein mit ihren beiden Kindern. In ihrem Haus, mitten im Wald. Ein paar Tage später kommt Martin zurück. Heike und er haben sich geirrt. Nichts weist auf eine militärische Eskalation hin. Im Gegenteil. Der SED-Staat kapituliert. Ein paar Tage später fällt die Mauer. Im März 1990 finden in der DDR zum ersten Mal freie Wahlen statt. Die neu gegründete Sozialdemokratische Partei geht als Favorit ins Rennen. Doch es kommt anders.
Mit der Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses bei den ersten freien und geheimen Wahlen zur DDR-Volkskammer gegen 2 Uhr heute früh ist die Sensation jetzt amtlich.
Die Allianz für Deutschland geht mit 48% als stärkste Kraft hervor. Ihr Programm? Eine schnelle Wiedervereinigung, Einführung der D-Mark und der sozialen Marktwirtschaft.
Das war also für uns beide, auch für meinen Mann, erstmal so eine Erkenntnis, okay, also wir werden jetzt Bundesbürger. Also DDR ist tot. DDR wird es nicht mehr geben. Das System bricht zusammen und wir werden uns auch massiv verändern müssen. Das war mir an dem Tag quasi klar geworden.
Ein halbes Jahr später, kurz vor Weihnachten 1990. Heike sitzt mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Landambulatorium in einem vollen Besprechungsraum. Die Stimmung ist angespannt. Die Stadt Golzen will mit ihnen reden. Es geht um die Zukunft des Landambulatoriums.
Am 23. Dezember eröffnete uns die Stadt, das Landambulatorium gibt es ab 1. Januar nicht mehr. Ihr werdet alle zum 1. Januar gekündigt.
Im neuen Gesundheitssystem des wiedervereinten Deutschlands sind Polikliniken nicht vorgesehen. Ärzte sind auch nicht länger beim Staat angestellt. Sie arbeiten entweder als angestellte Ärzte in einem Krankenhaus oder...
Ihr habt die Möglichkeit, euch niederzulassen.
Sich niederlassen. Das bedeutet... Heike müsste eine eigene Praxis aufmachen, in die Selbstständigkeit gehen, für das eigene Einkommen sorgen. Also ganz anders, als es bisher im staatlichen Gesundheitssystem der DDR gelaufen ist.
Panik, pure Panik, weil ich überhaupt nichts wusste.
Rund um Heike schnellen Hände nach oben. Ihre Kollegen haben Fragen. Wie geht das mit der Selbstständigkeit? Was ist dafür notwendig? Heike hört zu und wird immer panischer.
Und natürlich war Angst davor, das alles nicht bewältigen zu können. Und dann ging es ja los. Du musst dich versichern. Du musst Verträge aufsetzen. Und so dieses ganze Administrative, was da so drumherum war, das war mir alles neu.
Heike ist erst seit wenigen Monaten mit ihrer Facharztausbildung fertig.
Ich muss von jetzt auf gleich Arbeitgeber werden. Hatte ich nicht gelernt, hatte ich überhaupt nicht in meinem Plan, hatte ich überhaupt nicht in meinem Irgendwo. Das habe ich im Studium ja nicht gelernt. So platt wie das klingt, aber für mich war mein Beruf Ärztin und nicht Unternehmer.
Hat Heike eine Wahl? Entweder das oder Arbeitslosigkeit. Und Arbeitslosigkeit ist zurzeit das größte Thema im Osten Deutschlands. Finanzielle Rücklagen hat Heike keine. Heike erlebt die Weihnachtsfeiertage wie durch Watte. Sie sitzt mit ihrer Familie vor dem Weihnachtsbaum, schaut zu, wie ihr Bruder für die Kinder Weihnachtsmann spielt. Doch nichts davon kommt wirklich bei ihr an. 7 Tage hat sie Zeit, um ihre Arztpraxis zu eröffnen. Wenn sie nicht bis zum 1. Januar steht, muss sich Heike arbeitslos melden.
Ich war ja nicht so sozialisiert im Sinne von, jetzt hast du was, jetzt packst du was, sondern... Naja, es wird gelenkt und geleitet, vielleicht so.
In der DDR wurden Studien und Arbeitsplätze vom Staat nach Planungsbedarf und politischer Zuverlässigkeit vergeben. Es konnte also sein, dass man nicht das werden konnte, was man wollte, weil man zu kritisch war oder einfach nicht in der Partei.
Plötzlich war ich der Lenker und der Leiter und fühlte mich überhaupt nicht in der Lage dazu.
Dieser Satz von Heik hat mich echt nachdenklich gemacht. Ich bin ja in den Kapitalismus hineingeboren und damit in ein Klima von jeder ist für sich selbst verantwortlich. Du kannst dich auf niemanden verlassen, außer auf dich selbst. Individualismus. Das ist etwas, mit dem meine Generation ins Leben gestartet ist. Heik ist ganz anders sozialisiert. Sie ist es überhaupt nicht gewohnt, so viel Verantwortung und Entscheidungsgewalt zu haben. Sie muss sich jetzt in kürzester Zeit und unter enormem Druck verändern.
Es hieß dann, das Landambulatorium, ihr müsst jetzt hier Zimmer mieten. Zwei Zimmer habe ich gemietet. Zwei Zimmer, ein so ein kleineres Zimmer, das war wie mein Sprechzimmer, und ein größeres Zimmer, das war so ein bisschen wie der Warteraum. Und dann habe ich mir Möbel irgendwo zusammengesucht und ich hatte eine Schwester, die ich gefragt habe, die Schwester Gudrun, eine ganz liebe, ganz nette, ganz unterstützende, die gesagt hat, ja, ich mache das mit Ihnen.
Das Wichtigste fehlt allerdings noch. Die Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung, um von nun an als selbstständige Ärztin arbeiten zu dürfen. Dazu muss Heik nach Potsdam fahren.
Und dann war man mit Stempel und Urkunde und einem kleinen Karton mit jeweils so und so viel Überweisungsschein, mit jeweils so und so vielen Rezepten, mit jeweils irgendwelchen Krankenscheinen. Damit war man dann niedergelassener Arzt.
Noch am selben Tag eröffnet Heik ihre Praxis. Sie schreibt ihren Namen auf ein Blatt Papier, darunter die Öffnungszeiten, und klebt es mit 4 Pflastern an die Tür. Fertig. Heiks Praxis ist immer noch in den Räumen des früheren Landambulatoriums. Sie arbeitet immer noch als Allgemeinmedizinerin, hat dieselben Patienten wie vorher. Und doch ist alles anders.
Dass also mehr oder weniger so ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren wurden und diese Kollegialität, die war von heute auf morgen plötzlich weg. Die war wirklich weg. Die Art und Weise, wie meine Kollegen mit mir dann umgegangen sind, im Prinzip kannten die mich nicht mehr. Und ich habe gefühlt, ich bin eine Konkurrenz. Und das wollen die nicht. Und dann haben die mich da dumm sterben lassen, sozusagen.
Heik versucht, sich in ihre neuen Aufgaben einzuarbeiten. Aber es ist nicht leicht herauszufinden, welche Versicherung sie braucht, welche Verträge sie abschließen muss, wie das mit der Abrechnung läuft. Niemand scheint so richtig Bescheid zu wissen. Nachts liegt sie wach und grübelt. Morgens beim Frühstück mit ihrer Familie sitzt sie teilnahmslos am Tisch.
Also ich merkte schon, dass es mir schlechter und schlechter ging, dass ich kaum noch essen konnte, dass es mich massiv Kraft gekostet hat, aber Pobacken zusammenkneifen und weitermachen und durch und das schaffst du.
Doch Heiks To-Do-Liste wird mit jedem Tag länger. Auf einmal schwärmen Pharmavertreter wie die Bienen in ihre Praxis. Sie wollen ihr Medikamente verkaufen oder technische Geräte.
Ich hatte wirklich Angstträume. Also ich wusste nicht, wie soll ich den morgigen Tag schaffen? Was muss ich überhaupt erstmal machen?
Nach 5-6 Wochen neigen sich Heiks Geldreserven dem Ende zu. Noch hat sie keinen Cent mit ihrer Arbeit verdient. Alles, was sie hat, sind Kosten. Die Miete für ihre Praxisräume, der Lohn für ihre Arzthelferin, laufende Ausgaben für die medizinische Ausstattung. Ein Kredit muss her. 60.000 D-Mark müssten die Lage erstmal entspannen, schätzt Heiks Mann. Martin arbeitet nach wie vor als Förster. Sein Gehalt ist zwar nicht schlecht, aber um Rücklagen zu bilden und nebenher noch eine 4-köpfige Familie zu ernähren, reicht es nicht.
Wir sind zu dieser Bank gegangen und der hat mir das alles erklärt und hat mir dann auch so die Bürgschaften und was man da so alles braucht und auch erklärt, was passiert, wenn mir das nicht gelingt. Und von dem Moment an wurde es in mir quasi schwarz und dunkel. Ich saß da, ich bin immer kleiner geworden in diesem Sessel. Von dieser Bankbegegnung an ging es mir wirklich schlecht. Ich habe Verarmungswahn, würde man heute dazu sagen, also ich schaffe das nicht, das Geld zu bezahlen. Dann muss ich ins Gefängnis und dann werden mir meine Kinder weggenommen.
Heik weiß, dass ihre Angst irrational ist. Aber es ändert nichts. 3 Tage später geht sie zur Bank und zahlt den Kredit wieder zurück. Eine riesige Last fällt von Heiks Schultern. Aber nur kurz. Dann ist sie wieder da, diese innere Stimme, die ihr sagt,
ich schaffe das nicht, es wird gefährlich, wird gefährlich für mich, für meine Kinder. Wenn ich das jetzt nicht beende, dann gibt es eine Katastrophe. Das war mein Sprechzimmer. Hier stand der Schreibtisch.
Ist ja unglaublich.
Oh, ich krieg sowas von Herzflattern.
Glaube ich dir.
Ja. Ja, das ist schon aufregend. Genau, hier habe ich also dann praktisch vom 28.12.90 bis 15. März 91.
Und am 15. März 91 hast du das Schild an welche Tür gehangen?
Naja, dann habe ich vorne ein Schild hingehangen, ja, dass diese Praxis ab morgen geschlossen ist. So war das. Das macht doch mehr mit mir, als ich mir das zugestehen wollte. In was für einer Erschöpfung ich eigentlich war und in was für einem inneren Aufruhr. Und oh.
In Rekordtempo hat Heike ihre Praxis eröffnet, hat sich angepasst an die Anforderungen des neuen Systems. 2,5 Monate später zollt dieser Kraftakt seinen Tribut.
Und habe wirklich von heute auf morgen einfach die Tür zugeschlossen, habe meinen Kollegen Bescheid gesagt, mich gibt's ab morgen nicht mehr. Und die Patienten, die haben mich Jahre später auf der Straße noch beschimpft. Sie sind einfach gegangen. Und es tat mir wirklich leid. Aber in dem Moment musste ich mal an mich selber denken und um mein eigenes Leben sozusagen kämpfen.
Was Heike zu dem Zeitpunkt nicht weiß, abgewendet hat sie die Katastrophe dadurch nicht. Nach dem Ende ihrer Praxis bleibt Heike erstmal zu Hause. Sie schläft viel und kümmert sich den Rest der Zeit um ihre Kinder. Die sind in den letzten 3 Monaten viel zu kurz gekommen. Benjamin ist 11, Birte 6 Jahre alt. Die Familie wohnt inzwischen im Märkisch Buchholz, ca. 30 Kilometer von Golzen entfernt. Dort ist das neue Forstrevier von Heikes Mann Martin. Doch schon nach nur 2 Wochen zieht es Heike wieder zur Arbeit. Sie ist Ärztin. Es ist ihre Pflicht, kranke Menschen zu versorgen. Heike beschließt, erstmal in einer Klinik anzufangen. So kann sie sich medizinisch noch etwas weiterbilden und nebenher ins neue Gesundheitssystem hereinfinden. 1,5 Jahre später, im Oktober 1992, startet sie einen neuen Versuch. Zum zweiten Mal lässt sich Heike als Ärztin nieder. Diesmal in einer Gemeinschaftspraxis.
Natürlich hatte ich da wieder ein bisschen Herzklopfen und wird das funktionieren und so, aber das war ganz anders. Ich bin ja sozusagen in eine funktionierende Praxis dann mit eingestiegen. Also ich hatte eine Kollegin zur Seite, die mit mir zusammen das machen konnte. Ihr Mann hat das ganze Administrative auch dann gelenkt und geleitet, sodass ich diese Ängste und diese ganzen Befürchtungen und diese Unsicherheiten, die waren weg.
Trotzdem ist der Arztjob eben immer noch der Arztjob.
Ich bin manchmal früh um 3 in die Praxis gefahren und habe alle Anträge bearbeitet, dass ich das irgendwann mal vom Tisch hatte. Ja. Und auch Wochenende saß ich viel auf der Couch, hatte meine Akten auf dem Schoß und habe noch nachgearbeitet.
Beim Abendessen mit der Familie klingelt öfter mal das Telefon. Ein Notfall. Heike muss noch mal los. Am Wochenende stehen manchmal Patienten am Gartenzaun und wollen ihren Rat.
Natürlich pflichtbewusst, wie ich war, ne? Also dieses Gutsein, perfekt sein, brav sein und keine Menschen enttäuschen.
Die Anzeichen zieht Heike zu spät.
Der Tag hat nur 24 Stunden und du hast nur so viel Platz in deinem Kopf und in deinem Herzen.
Über 10 Jahre, nachdem Heike ihre Praxis im Landambulatorium geschlossen hat, bricht die Katastrophe doch noch aus. Heike kann nicht mehr. Ihre Kraftreserven sind verbraucht.
Und dann bin ich in so ein wirkliches Burnout dann gefallen. Also da hatte ich also noch weniger Kraft dagegen zu halten. Das habe ich nicht mehr alleine bewältigen können.
Heik geht für mehrere Monate in die Klinik. Vielleicht das erste Mal in ihrem Leben kümmert sie sich nicht um andere, sondern um sich selbst. Und sie traut sich an ein Thema, das sie lange Zeit verdrängt hat.
Naja, dann schon auch die Erkenntnis, dass ich eben dann doch nicht die perfekte Mutter war, dass ich viele Fehler gemacht habe, dass ich eben immer wieder dieses nicht anwesend war. Ne, so das hat in mir wirklich viel ausgelöst und auch viel Schuldgefühle ausgelöst, die natürlich auch nicht förderlich waren für die Erschöpfung, die da so, ne, und dann noch das hintendran.
Ich glaube, als ich so pubertär war, war ich sehr wütend.
Das war wieder Birte, Heiks Tochter.
Ich habe ihr viele Sachen vorgeworfen. Du bist immer nur müde, du bist immer erschöpft. Warum machst du das nicht? Warum machen wir nicht Sachen wie andere? Also andere, aber ne, solche Sachen. Also warum ist es hier so still? Warum bewegt sich hier nicht? Also wirklich zu sagen, man muss doch leben.
Wie geht's dir damit? Hast du jetzt heute noch Schuldgefühle oder was für Gefühle sind heute noch in dir?
Ich bin natürlich heute für ihre Kinder die Großmutter und wir haben eine sehr enge, schöne Beziehung auch mit, also habe ich mit den Kindern und ich glaube andersrum auch.
Naja, du kannst auch viel nachholen, was du nicht, genau, was du nicht machen konntest.
Also ich verzichte lieber auf alles, wirklich, also und bin da. Und das war mir eigentlich immer wichtig, wenn die Kinder mal erwachsen sind. Wenn die Kinder erwachsen sind und mich brauchen, dann würde ich sofort alles zuschließen und bin für die Kinder und Kindeskinder da.
Aber kann auch wieder erschöpfen.
Ja, da mussten sie mich auch manchmal ein bisschen zurückholen. Und das basiert, glaube ich, auf dem, dass ich das nicht mit ihnen als Kleinkinder so leben konnte, wie ich es gerne gehabt hätte.
Und jetzt, wenn du das so hörst, hilft dir das dabei, das auch nachzuvollziehen? So diese Kraft und Zeit, die ja eigentlich schon eh nicht da waren.
Ja, also ein Stück weit ja. Es ist ein neues Verständnis von dieser ganzen Wendezeit, von der Belastung für alle, aber natürlich auch für Frauen, dem allen gerecht zu werden. Und vor allem, glaube ich, diese riesen Unsicherheit, wo keiner wusste, was passiert jetzt überhaupt.
Birte, würdest du sagen, du hast deiner Mutter verziehen?
Man kann nicht alles auch emotional klären, nur weil man das bespricht. Diese Enttäuschung, die man erlebt hat oder diese Wut, die man hatte, sind ja rational nicht einfach wegzureden. Auch wenn man jetzt den Grund weiß, hätte mir das auch damals, glaube ich, nicht geholfen. Ich fühle mich ja trotzdem so. Was soll ich denn jetzt damit machen? Wo soll ich denn jetzt mit dem Gefühl hingehen? Ne? Also das ist, glaube ich, schwierig, das zu vereinen.
Was Heik und Birte erlebt haben, so ist es in der Wendezeit ganz vielen Eltern und Kindern ergangen. Vor allem ist es Müttern so ergangen. Eben weil die Sorgearbeit zum Großteil auf den Schultern der Frauen lag und immer noch liegt. Was diese Jahre für Heik bedeutet haben, ist ihrer Tochter Birte vielleicht jetzt erst so richtig bewusst geworden. Heute haben die zwei ein sehr gutes Verhältnis. Sie sprechen fast jeden Tag, machen zusammen Urlaub. Und Heik verbringt viel Zeit mit ihren Enkeln. Wie die beiden gemeinsam die Vergangenheit aufgearbeitet haben, hat mich krass beeindruckt. Ich kenne viele Töchter, die wirklich gern mit ihren Müttern über die Wendezeit sprechen würden, weil sie spüren, dass da noch so vieles unerzählt ist, vielleicht auch ungefühlt. Doch ihre Mütter wollen da nicht ran. Vielleicht kann Heiks Geschichte diesen Töchtern eine Hilfe sein. Nach ihrem Klinikaufenthalt ist Heik übrigens wieder zurück in den Beruf gegangen. Sie hat eine eigene Praxis aufgemacht. Und diesmal hat alles geklappt.
Also ich habe mal irgendwann gelernt, ein Nein nach draußen ist ein gutes Ja für dich. Und das setze ich mehr und mehr um. Also ich merke jetzt erst, wie mein Leben auch hätte sein können. Ja, ja.
Beim nächsten Mal hört ihr die Geschichte von Mai. Sie kommt 1981 als vietnamesische Vertragsarbeiterin nach Rostock. Nach dem Ende der DDR kämpft sie darum, in Deutschland bleiben zu dürfen. Währenddessen ändert sich die Stimmung im Land.
Ich sehe nur, in meine Kantine ist Stein geworfen und
Fenster kaputt ist. Und dann nächsten Tag ist wieder so. Und ein dritter Tag ist Brand.
Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Ist ein Podcast von Jana Kalms und Henrike Möller. Story-Editor Johannes Nichelmann. Regie Nele Dehnenkamp. Skript Henrike Möller. Ton Ulrich Hieber. Und Host, das bin ich, Ruth-Maria Thomas. Eine Produktion des RBB in Zusammenarbeit mit NB Studios 2025. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wie herausfordernd das Elternsein manchmal sein kann, habt ihr ja bei Heike und Birte miterlebt. Genauso schonungslos ehrlich geht's auch beim Podcast Eltern ohne Filter zu. Die vier Hosts, natürlich alles Mamas und Papas, sprechen offen über schwierige Momente, Challenges und vergangene Fehler. Hört mal rein. Eltern ohne Filter. Verlinken wir euch in den Shownotes.